Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im 83. Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Heute hier in einer sehr klassischen Runde. Ich darf zwei Stimmen vorstellen, die du wahrscheinlich schon kennst. Das ist zum einen der Butch. Hallo.
Hey, Joey.
Und zum anderen ein Gast, der jetzt eine Weile nicht mehr dabei war, früher dafür umso öfter. Hallo Andy.
Hallo zusammen.
Heute sprechen wir über ein Spiel, das ist irgendwie nicht wirklich alt, wurde jetzt sogar noch ein bisschen aufgefrischt, aber hat irgendwo durch auch eine ganz alte Komponente. Wer den Titel gelesen hat, der weiß, worum es geht. Wir werden sprechen über Stardew Valley.
Ich habe mir gedacht, es ist ja gerade erst Red Dead Redemption herausgekommen. Das spielt in einer Gesellschaft, wo Farming eine prädominante Art des Lebens ist und doch irgendwie kommt es da viel zu kurz. Und darum hier die Alternative. Wenn ihr nicht unbedingt um euch schießen wollt, dann wäre das eine Episode und ein Titel, den man wirklich sich ans Herz nehmen kann.
Guter Übergang.
Kleiner Teaser, eine Episode zu Red Dead Redemption 2 wird dann wohl auch noch kommen, aber ich muss es erst noch spielen. Ihr wisst ja, ich bekomme die Spiele nicht vorweg und kaufe sie selber. Entsprechend verzögert sich die ganze Geschichte immer ein bisschen. Aber darum soll es nicht gehen. Jetzt aber zu Stardew Valley. Wir haben das wieder ausgegraben, beziehungsweise teilweise zum ersten Mal gespielt, weil ja jetzt der Multiplayer endlich erschienen ist. Dazu gleich mehr. Zuerst aber ein paar Randfacts, ein paar Grundinfos, wie wir es hier gerne am Anfang erzählen. Entwickelt wurde das Spiel von Eric Baroni, irgend sowas, also von einem einzigen Entwickler. War ganz interessant. Er hat das eigentlich nur entwickelt, um seine eigenen Programming-Skills zu erweitern. Er hat damals nach der Ausbildung ein paar Bewerbungen geschrieben, wurde dann immer abgelehnt und dann irgendwann dachte er, ja gut, dann entwickle ich jetzt hier einfach mal ein Spiel, weil es mir Spaß macht und weil ich dann dazu lernen kann. Irgendwann kam dann Chucklefish auf ihn zu, ein kleiner Publisher. Ja, und so wurde dann sein Spiel Stardew Valley gepublished, nachdem es zuerst schon 2012 via Steam Greenlight ein bisschen Fahrt aufnahm.
Das ist wirklich eine schöne Geschichte, das muss man sich mal durchlesen. Gibt auch einen guten Artikel von GQ dazu. Und offenbar hat er sich so richtig in diese Details von seinem Spiel verliebt und hat da sehr viel Herzblut reingetan. Und das merkt man auch wirklich.
Ja.
Der musste für dieses Spiel ganz viele neue Methoden und Tools lernen. Unter anderem zum Beispiel, wie man Pixel Art zeichnet. Er hat in diesem Interview gesagt, dass er wirklich Stunden Arbeit dann wieder da fortgeworfen hat, weil er gemerkt hat, dass er einfach besser wurde und die Pixel Art vom Anfang nicht mehr mithalten konnte mit dem späteren Style.
Sicherlich eine positivere Art der Überarbeitung als bei dem anderen Spiel, das du zuvor erwähnt hast.
Ja, die Überarbeitung als Leidenschaft und nicht die Überarbeitung wegen eines bösen Publishers.
Wer jetzt die Anspielung nicht verstanden hat, auch auf die werden wir dann gleich noch zurückkommen. Zuerst jetzt aber hier noch zum Release-Date und so weiter. Das Spiel, das erschien ursprünglich am 26. Februar 2016, ist also schon eine Ecke alt, kam da für den PC, heißt Steam und GOG. Später kam es dann, also heißt im August, auch für Mac und Linux. Natürlich gab es dann auch noch Konsolenversionen, die PS4 am 14. Dezember 2016, genauso auch die Xbox One. Und dann durfte natürlich irgendwann die Switch auch nicht fehlen, kam dann am 5. Oktober 2017. Und jetzt jüngst, damit hätten wir dann das Paket ungefähr voll gemacht, iOS am 24. Oktober 2018, also sehr, sehr aktuell und bald dann auch schon eine Android-Version. Das wäre mal so das Grundspiel, das macht alleine schon ziemlich viel Spaß. Noch mehr Spaß, finde ich, vielleicht auf eine leicht andere Art, auch da werden wir noch drüber reden, macht das Spiel jedoch im Multiplayer und der lang erhoffte Multiplayer, der kam im August 2018 für PC, Mac und Linux. Für Konsolen gibt's den leider noch nicht, soll aber bald kommen. Für Mobile ist noch nichts angekündigt. Das Spiel scheint ja ziemlich beliebt zu sein, hat sich Ende 2017 schon 3,5 Millionen Mal verkauft. Wir haben aber noch gar nicht gesagt, worum es da eigentlich so wirklich geht. Entsprechend, wie sieht denn das Grundspiel aus? Wenn wir jetzt den Multiplayer noch kurz ausklammern, was muss man sich da vorstellen?
Ich erkläre das gern mal. Das Spiel ist nämlich ein Klon von einer etablierten Serie. Man kennt das ja aus dem Indie-Game-Bereich. In diesem Fall handelt es sich um die Harvest Moon-Spiele und es ist wirklich erstaunlich, wie fest es Harvest Moon gleicht. Also das Prinzip ist, man fängt eben eine Farm an, da betreibt man Ackerbau, man hält Tiere und gleichzeitig gibt es ein Dorf und ein Beziehungssystem mit den NPCs und das Ziel ist, dass du dann einen von denen heiratest und es gibt eine Mine, wo man nach diversen Edelmetallen und so suchen geht. Alles Sachen, die man aus Harvest Moon kennt. Also es ist ein bisschen an der Grenze zum Plagiat, könnte man fast sagen.
Interessant eigentlich, dass du das sagst, kennt man so von Indies. Ich finde, Indies sind ja normalerweise immer ein bisschen innovativer. Ich fand es eher spannend, dass jetzt hier einfach mal eine, wie du es genannt hast, Kopie rauskommt. Nicht, dass ich es in irgendeiner Weise schade finde oder schlecht finde. Im Gegenteil, ich bin sehr, sehr froh, dass das gemacht wurde.
Es ist ja eigentlich besser als das Vorbild.
Dazu sagt auch Eric Barone ganz offen, dass er ein Fanboy von den Harvest Moon-Titeln war und dass es eben einfach in dieser Reihe schon lange nicht mehr einen guten Ableger gab und er es dann so in seine eigene Hand genommen hat, ein richtig gutes Harvest Moon-ähnliches Spiel zu entwickeln.
Herr Butch, was fandst du denn am Spiel besser als an einem durchschnittlichen Harvest Moon?
Eine interessante Ebene ist natürlich die Story, die schon ein bisschen spannender ist und ein bisschen individueller als bei Harvest Moon, wo das ein bisschen ja so ein bisschen kindlich bleibt. In diesem Stardew Valley, wenn man so hinter den schönen, süß gezeichneten Charakteren hinter die hinweg sieht, da sind da manchmal ganz üble Stories versteckt.
Ja, ich finde das auch sehr spannend, was diese Stories, die man da entdecken kann. Es ist so genau die Art von Storytelling, die ich liebe, wo man muss halt richtig in das Spiel reingehen. Es ist nicht so, man geht durch eine lineare Storyline und dann hat man Cutscenes, die einem alles erzählen. Also man muss wirklich mit jedem NPC sprechen, ein bisschen Zeit investieren und dann lernt man, ach ja, diese nette Lehrerin da, die hat ja eigentlich Riesenprobleme im Leben wegen ihrer alkoholsüchtigen Mutter. Ja. Und das sind so die Art von Storylines, die man nicht unbedingt typischerweise bekommt in einem Mainstream-Spiel, gerade in dieser Art von Spiel, das gleichzeitig so in der Pixeloptik daherkommt.
Gerade wenn wir hier jetzt sprechen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu Harvest Moon, kann man das sehr gut so zusammenfassen. Stardew Valley ist ein erwachseneres Spiel als Harvest Moon das war und das sein wollte.
Kann man sagen. Und ich habe vorhin den Pixel Art erwähnt, während gerade neuere Harvest Moon Games sich sich so langsam dieser seelenlosen Mobile-Game-Ästhetik annähern.
Langsam ist gut, die sind jetzt genau da.
Das hier wirklich so die schönste Art von Pixel-Art. So im 16-Bit-Style, würde ich sagen. Aber natürlich schon so, dass man die moderne Technik benutzt. Ja. Gerade in den Cutscenes sieht man das zum Teil.
Vielleicht hier gerade ein Wort zur Grafik. Ich denke, die meisten haben da schon irgendwie einen Screenshot gesehen. Für alle anderen 16-Bit, so ungefähr Top-Down. Ich nenne das ja immer Pokémon-Grafik oder Pokémon-Optik, weil das genau das ist, was jeder kennt. RPG Maker wäre ein anderes Stichwort. Alte Final Fantasies hier ein weiteres. So hat wohl jeder ungefähr eine Ahnung, was man sich da vorstellen kann. Es ist sehr bunt gehalten. Es hat auch alles irgendwie was Fröhliches so auf den ersten Blick, aber wie eben angesprochen, es gibt da auch ein bisschen düsterere Stories im Hintergrund, bisschen was zum Denken, jetzt nicht irgendwie gruselig oder so, das will's nicht sein. Es will schon freundlich bleiben, aber es geht ein bisschen tiefer als jetzt ein Harvest Moon, das eben mal wollte. Oder
ich
immer
weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ist ja auch progressiver, weil man kann hier auch gleichgeschlechtlich heiraten. korrigiert mich, wenn man das irgendwie im neuesten Harvest Moon konnte.
Da weiß ich nicht Bescheid, aber es gibt natürlich auch eine Ähnlichkeit zu Harvest Moon. Und das, was mich bei Harvest Moon auch immer gereizt hat, ist, dass es wirklich so eine, schon fast eine unendlich lange Playability hat, weil man sich immer weiter in dieses Farming vertiefen kann und größere und Umsätze erzielen kann. Mhm. Und daneben gibt es effektiv auch so lang Ziele auf lange Sicht hinaus, die man eben nicht so im ersten Spieljahr erreicht. Da muss wirklich viel Zeit investiert werden, wo man auch ständig eigentlich motiviert bleibt, weil das Spiel irgendwie schafft, den Spieler für seine eigentlich simulierte Arbeit zu belohnen.
Es ist ja ein doch recht komplexes Gameplay.
Ja, Andy, wenn du gleich beim Gameplay bist, vielleicht noch ein paar Worte dazu, weil das haben wir jetzt irgendwie einfach vorausgesetzt, dass jeder weiß, wie man da spielt. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das jeder weiß. Entsprechend wären die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vielleicht teilweise ganz glücklich drüber, wenn wir das kurz erklären würden.
Also ich kann vielleicht mal so einen typischen Tag beschreiben. Mhm. Das fängt dann so an, dass man aus dem Haus kommt und man erstmal seine Pflanzen abernten geht, weil wenn die irgendwelche neue Früchte tragen. Und dann muss man sie natürlich gießen. Und dann schaut man nach den Tieren. Ja, haben die Hühner Eier gelegt und so. Man melkt die Kühe. Und wenn man dann fertig ist mit der Farm, ja, vielleicht will man noch etwas mehr säen gehen. Oder vielleicht will man ja nach Ressourcen suchen in der Mine. Oder man will sich mit den Dorfbewohnern unterhalten, neue Gegenstände kaufen.
Wehe da, du vergisst deinen Geburtstag.
Oder man widmet sich Buds liebster Beschäftigung, nämlich dem Fischen.
Mhm. Es muss auch gesagt sein, vielleicht schon nach dem Pflanzengießen hat man keine Energie mehr. Und das ist eine Mechanik, mit der muss man auch klarkommen. Im späteren Spielverlauf kann man vielleicht gewisse Rezepte kochen und so den Tag hindurch auch immer wieder was essen, was
oder
dann wieder Energie gibt.
Oder man hat eben mehr Erfahrung, denn es ist ja im Kern ein RPG und so brauchen diese Tätigkeiten weniger Energie.
Oder man hat sich schon genügend Sprinkleranlagen und ähnliches zusammengecraftet, was einem dann halt selber Arbeit abnimmt, spart auch wieder Energie. Oder man hat seine Werkzeuge entsprechend aufgewertet mit Rohstoffen und Geld, damit dann da auch einiges wieder leichter vonstatten geht. Also man levelt eigentlich sich selber nur ganz entfernt auf. Ja, man kann auch seine eigenen Skills aufleveln. Das gibt's, gibt dann auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal Perks. Aber gefühlt der größte Fortschritt entsteht eigentlich um mein Schaffen um mich herum. Was jetzt noch nicht angesprochen wurde, war das Kämpfen in einer Mine. Im Rahmen der Vorbesprechung wurde ich daran erinnert, ja, Harvest Moon hatte auch eine Mine. Die hatte ich jetzt persönlich nicht mehr in Erinnerung, aber das wird dann wohl so sein. Was es hier jedoch gibt,
in
ist
dem,
noch ein Kampfsystem in der Mine.
In dem, was ich gespielt habe, hatte es eine, aber man konnte nicht kämpfen. Ich glaube, es gab nur quasi mit der Spitzhacke.
Ja.
Okay. Also hier, und das ist auch ein großer Bestandteil dieser Mine, kann man da unten kämpfen. Entsprechend kann man auch verschiedene Schwerter ausrüsten und so weiter. Das gab es in Harvest Moon nicht.
Aber das Kampfsystem ist trotz allem eher simpel gehalten. Finde ich es eigentlich auch okay.
Kann man irgendwas anderes als einfach draufhauen?
Man kann ja technisch gesehen eine Schleuder benutzen, aber ich finde die Steuerung ist vollkommen grauenhaft und das habe ich nie gemacht. Aber ich glaube, die Community ist sich einig, dass das dumm ist.
Und es gibt unterschiedliche Waffen, die sich ein bisschen unterschiedlich verhalten. Gibt es so ein Dreizack oder ein Schwert, ein Katana, schnellere, langsamere Waffen.
Okay.
Aber grundsätzlich ist es schon eher ein Button-Smashing.
Okay. Jetzt, um hier vielleicht noch schnell Unterschiede, Gemeinsamkeiten zum bekannten Harvest Moon abzuschließen. Wir haben schon gesagt, Crafting-System, wir haben schon gesagt, ist ein bisschen erwachsener, ist wohl auch ausgebauter und tiefer, weil halt neuer, mehr Möglichkeiten. Klar, Kampfsystem haben wir jetzt auch gesagt. Ich meine, Harvest Moon hätte früher nach irgendwie 2 Ingame-Jahren oder so geendet. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch weiterspielen konnte. Auf jeden Fall, Stardew Valley endet
nicht
nach 2
Jahren. Das
stimmt
nicht für jedes Harvest Moon.
Es war sehr verschieden, je nach Teil. Also wir können ja nachher noch drüber reden, was so unsere Erfahrungen sind mit der Serie Harvest Moon.
Mhm.
Ich habe Ableger gespielt, die länger spielbar waren als 2 Ingame-Jahre.
Dann bleiben wir doch gleich hier bei unseren Erfahrungen mit Harvest Moon. Butch, welche Titel hast du denn gespielt? Einfach so ganz kurz, um hier so einen Überblick zu schaffen.
Also ich habe zwei Titel gespielt, die ich auch ganz gut empfehlen kann, die so ein bisschen in dieser Tradition stehen von Stardew Valley. Das wären zum einen Harvest Moon Friends of Mineral Town, das auf dem Game Boy Advance erschienen ist, und das Harvest Moon DS, was auch vom Charakter her ganz ähnlich geblieben ist.
Okay.
Das unterscheidet sich von einem Stardew Valley kaum, weil es auch ganz einen ähnlichen grafischen Look hat.
Okay. Ich selber habe seinerzeit zuerst das Game Boy Color Harvest Moon gespielt. Das Game Boy Color Harvest Moon ist eigentlich genau das gleiche wie das Game Boy Harvest Moon, einfach in Farbe. Und die beiden sind wiederum einfach nur eine abgespeckte Version des SNES Harvest Moon. Und das hat mir sehr gut gefallen, gefällt mir eigentlich heute noch sehr gut. Hätte ich auch lange empfohlen, kann man sehr gut emulieren und so weiter. Da muss ich gar nicht viele Worte dazu verlieren. Ja, jetzt kam halt Stardew Valley und jetzt sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so einen großen Grund, einen Harvest Moon zu empfehlen, wenn man sich auch einfach günstig Stardew Valley auf allen Plattformen holen kann. Ja, und dann habe ich später auch noch das von dir, Butch, erwähnte Game Boy Advance Harvest Moon Mineral Town gespielt. Andy, wie sieht's da bei dir aus?
Bei mir waren es eigentlich nur zwei Spiele. Es ist dieses Game Boy Advance Spiel, das Mineral Town. Das habe ich viel gespielt. Ist halt so eins dieser Spiele, das gerade erhältlich war zu der Zeit, als ich sehr aktiv war.
Mhm.
Und dann habe ich auch das quasi in so einer ähnlichen Zeit erschienene Spiel für GameCube gekauft. Das ließ sich dann auch verbinden mit dem Advance-Spiel, mit diesem Kabel, das wahrscheinlich niemand hatte. Das große Spiel auf dem GameCube, das sollte dann irgendwie die Serie auf 3D bringen, aber ich finde, es hat eben nur bedingt funktioniert, weil es hat sich dann so abgespeckt angefühlt gegenüber dem Game Boy Advance Titel einer so viel simpleren Konsole. Ich weiß einfach noch, dort da ist das Spiel ewig gegangen, also ganz viele Jahre, also es hat, glaube ich, erst geendet, wenn irgendwie der eigene Sohn sich entschieden hat für einen Beruf, je nachdem, wie man gespielt hat.
Ja, ich muss sagen, ich habe dann die Harvest Moon Serie immer so am Rande verfolgt, kurz in die Reviews geguckt und gesehen, wieder eine schlechte Wertung, dann habe ich es dann auch gelassen und irgendwie aus den Augen verloren, bis dann halt Stardew Valley kam und in mir ein Bedürfnis wieder geweckt hat, eine Lücke geschlossen hat, von dem oder der ich gar nichts wusste. Ich war dann entsprechend froh und offenbar ging es nicht nur mir so, sondern auch anderen. Können wir uns darauf einigen, dass wahrscheinlich Mineral Town der letzte gute Ableger der Harvest Moon Serie war?
Dafür kenne ich die Serie zu wenig.
Also ich habe ja den DS-Titel gespielt und der ist eigentlich ganz ähnlich.
Okay, aber nicht schon so unsympathisch im Grafik-Look?
Nee, ihr könnt euch das mal angucken. Das sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie Mineral Town.
Der wollte noch nicht so, jetzt machen wir 3D, weil ab da wird's ja richtig gruselig.
Und es ist auch ein bisschen spannender, weil man konnte in diesem Titel im Vergleich zu Mineral Town auch so eigene Gebäude bauen, die man frei wählbar irgendwo platzieren konnte. Und so eigentlich die eigene Farm auch so ein bisschen optisch gestalten.
Ah, okay. Also ich habe gerade noch mal reingeguckt, du hast recht, die DS-Version ist eigentlich eine hübschere GBA-Version, entsprechend sieht das ganz sympathisch aus, aber richtig gruselig, um das noch mal aufzugreifen, wird's dann mit dem neuesten Harvest Moon. Ich meine, das sei Light of Hope, ich nehme an, das ist das neueste auf jeden Fall, das sieht dann so richtig nach Free-to-Play-Handyspiel aus.
Ah,
also
die
da krümmen sich die Nägel hoch. Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm. Und die Charaktere sind so ein bisschen, möchte gern realistisch und es ist eigentlich einfach nur traurig. Ja, schade, schade, dass das draus wurde, aber wie gesagt, zum Glück gibt's ja jetzt ein Stardew Valley.
Ja, das Spiel, das Harvest Moon überflüssig macht.
Was ich immer toll fand bei der klassischen Harvest Moon-Reihe ist der Name des Spieleentwicklers, Natsume, Serious Fun. Und heute konzentriert sich die Spielereihe eher auf den Serious Fun, den Harvest Moon Dating Simulator Ablegern.
Mm.
Also, wer ist der Publisher auf der Harvest Moon Spiele? Sind das auch so Japaner, die nur Pachinko-Maschinen machen wollen? Weil damit lässt sich sowieso besser Geld verdienen als mit doofen Videospielen.
Also zumindest das neueste Harvest Moon Light of Hope ist von Natsume gepublished und teilweise wohl auch entwickelt, zusammen mit Tabot. Okay. Aber Finger lassen davon. So, jetzt wollen wir uns aber ein bisschen entfernen von Harvest Moon und zurückkehren zum eigentlichen Thema, zu Stardew Valley. Bevor wir dann den Multiplayer mal noch ansprechen, noch kurz zwei, drei Worte zu Story. Ja, die gibt's. Die steht nicht so mega im Zentrum, erwartet auch niemand, aber die ist da und eigentlich auch so ein bisschen gesellschaftskritisch irgendwo durch. Worum geht's denn?
Ja, man fängt hier an, so in einem Bürowürfel, man hält es nicht mehr aus und beschließt, den Umschlag zu öffnen, der Großvater einem vermacht hat, mit der Botschaft, den soll man öffnen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Also ist dann der Moment gekommen des Burnouts und der Umschlag wird geöffnet und man lernt, eine Farm wurde geerbt. Und so geht die Spielfigur dann also dorthin, zu dieser Farm in Stardew Valley, so heißt der Ort.
Ja.
So fängt die Story an.
Man beginnt ziemlich bei Null. Die Farm ist in, ja, annähernd desolatem Zustand. Ich glaube, die Idee ist jetzt auch nicht so neu, aber das mit dem Burnout und der böse Großkonzern, bei dem ich gearbeitet habe, und die Crunchtime im Büro und so, das ist ein bisschen ein neuer Twist. Unsere Aufgabe ist es dann natürlich, diese Farm des Großvaters in neuem Glanze erstrahlen zu lassen.
Und auch dort ist ja dann das Thema, dass diese Megacorporation da sich breit macht und da eine Filiale ihrer Supermarktkette eröffnet und die lokalen Händler verdrängt. Also es ist ein gesellschaftskritisches Spiel auf seine Art.
Ja, ja, absolut. Gibt es da nicht auch so eine parallele kleine Nebenstory mit gewissen mystischen, geisterähnlichen Wesen, Andy?
Ja,
das weißt du
gibt's.
Besser.
Ich glaube, das ist eine Tradition, die aus Harvest Moon kommt, weil dort gab es auch immer irgendeine Form von solchen geheimnisvollen Wesen.
Gibt es irgendein Story-Ende oder sowas? Das Spiel ist ja jetzt nicht
ich bin
ganz
noch nicht
jung.
So weit gekommen. No spoilers, please.
Okay, ja, wir wollen hier nicht spoilern.
Soweit ich weiß, sind die Entscheidungen, die man fällt, relevant dafür, ob sich jetzt dieser große Supermarkt in diesem Stardew Valley ausbreiten kann,
mhm,
oder
ja,
ob der lokale Gemüse- und irgendwie Gebrauchswarenhändler und so gegen diesen Riesenmoloch bestehen kann.
Gut, also es gibt ein bisschen Story, wir geben zu, die ist nur so halb kreativ, ist aber ganz okay, habe ich persönlich nicht wirklich vermisst. Vor allem dann nicht im Multiplayer, und darüber wollen und müssen wir jetzt natürlich noch reden. Der Multiplayer. Erstmal die Frage in den Raum natürlich, wie funktioniert's? Wie setzt man so ein Multiplayer-Spiel auf in Stardew Valley?
Grundsätzlich kann man da eine der eigenen Spielwelten nehmen, die man vielleicht schon im Singleplayer genommen hat, und beginnt dann damit, diese für andere Spieler zu hosten. Oder man beginnt ein neues Spiel, und wenn man dann ein Multiplayer-Spiel eröffnet, kann man entscheiden, wie viele Leute man da in dieser Welt hosten will. Einen selber eingeschlossen kann man bis zu 4 spielen. Wenn man das macht, dann erscheinen eigentlich auf der eigenen Farm 4 kleine Häuser. Also abgesehen von dem eigenen Haus gibt es da noch 3 weitere Häuser, wo dann
die Kollegen
wohnen.
Muss man die nicht manuell hinstellen?
Die muss man nicht manuell hinstellen. Man kann sie aber manuell hinstellen, wenn man moddet. Das ist aber eine andere Geschichte.
Weil das Ding ist ja, man kann die irgendwie dort im Ingame ja tatsächlich anwählen als Gebäude zum Kaufen.
Ah ja, okay.
Ich denke, das ist dann eben der Fall, wenn man eine eigene Spielwelt schon hat und dann einen Kollegen einladen will.
Okay.
Der braucht dann ja sein Gebäude, dann kann man so eins bauen, damit dann der auch eins hat.
Das Ganze läuft über so einen Invite-Code, der bei jeder Spielsession dann wieder generiert wird. Den gibt man an seine Freunde, dann geben die den im Spielmenü ein und kommen dann da ins Spiel rein.
Wichtig ist, das Spiel läuft nur, wenn der Rechner von dem eigentlichen Hauptspieler läuft.
Ja.
Das ist im Prinzip ein Host-System.
Also nicht nur der Rechner, da der ab und zu auch mal noch was bestätigen muss, damit der neue Tag weitergeht. muss der Spieler an dem Hauptrechner schon auch mitspielen. Also nur der Rechner läuft, reicht noch nicht ganz. Also man muss effektiv immer mit dem einen zusammenspielen. Was die anderen drei machen, ist nicht so relevant. Der kann auch alleine spielen oder zu zweit oder nur zu dritt. Das ist egal, aber der eine muss immer spielen.
Die Problematik, die hat sich auch bei uns ergeben. Bei uns war eigentlich der Fonso der Host dieser Spielerwelt. Und wenn er dann nicht konnte, konnten wir nicht weiterspielen.
Ja.
Dafür gibt es jetzt gewisse Mods, wobei die das Problem eigentlich an sich nicht lösen. Es gibt einen Mod, der erlaubt, dass das Spiel in eine Art Autopilot-Modus übergeht, wobei der eigentliche Host dann nicht mehr wirklich anwesend sein muss, aber das Spiel muss dann trotzdem auf dem Rechner laufen.
Okay.
Um diesen Mod herum hat sich jetzt schon eine Community gebildet, die dann so ein Stardew Valley auf einem separaten Rechner laufen hat, sodass man dann eigentlich gewissermaßen einen Server hat. Wobei das eben eher ein Workaround ist. Also es gibt da eine physische Figur im Spiel, die genau das macht, was ein Host machen muss. Also die Menüs durchklicken und am Ende des Tages noch sagen, was sie irgendwie bestätigen und so verhindern, dass sich das Game nicht irgendwie softlockt. Aber eben, das ist eine Schwierigkeit, weil gerade so, wenn man ein bisschen beschäftigt ist, ist es schwierig, immer wieder die gleichen vier Leute zusammenzukriegen, um dann das Spiel im Multiplayer weiterzuspielen.
Ja. Ja gut, aber das ist ja irgendwie bei Minecraft auch nicht anders, da muss auch jemand hosten.
Also, wenn ihr da draußen mit euren Freunden zusammen das Spiel spielen wollt, was ich doch sehr empfehlen kann, dann guckt, dass derjenige, der am meisten Freizeit hat, das Spiel startet und hostet, weil der dann immer mitspielen muss und der hat dann auch das quasi Master-Save-File bei sich.
Das ist schon eine Sache. Also der Fonzo konnte halt vielleicht an einem gewissen Tag uns den Rechner anstellen, aber er konnte halt nicht aktiv mitspielen und daher konnten wir einfach nicht spielen. Ja, außer ja. Er würde mit uns mitspielen.
Zum Multiplayer-Erlebnis und wie sich dann das aufs Spielen auswirkt, sogleich mehr. Hier aber noch ganz passend zwei, drei Worte zum Thema Crossplay. Einfach gesagt, gibt's Crossplay zwischen allen Computern. Das heißt, zwischen PC, Linux und Mac und jeweils noch zwischen Steam und GOG. Da sind also alle denkbaren Kombinationen möglich, was ich doch sehr löblich finde. Das darf man im Zeitalter von, ja, wir schotten uns ab und so weiter, gerne mal hier positiv rausstellen. Dann wissen wir jetzt, Multiplayer gibt's jetzt dann auch auf den Konsolen, bald zumindest. Wie es da mit Crossplay aussieht, eher schlecht. Es wurde noch nicht wirklich viel dazu gesagt. Im Gegenteil, es wurde sogar gesagt, höchstwahrscheinlich kein Crossplay.
Da muss schon gesagt sein, bei dem Entwickler von dem Spiel, da drehen die Zahnräder eher ein bisschen langsam. Ich denke, da sind immer noch wenig Leute neben dem Eric Barone mit beschäftigt.
Ist überhaupt schon irgendwer sonst beschäftigt, außer er?
Ich weiß da nicht genau Bescheid. Ich nehme es nur an, weil der jetzt ja schon so viel Geld damit gemacht hat, der könnte ganz leicht mal ein bisschen Unterstützung anstellen.
Okay.
Aber es ist effektiv so, dass der Multiplayer halt schon bei Release angekündigt war und dann, wie lange ging es?
Also Release war Februar 16 und dann Release des Multiplayer-Mode war August 18, also hat doch eine ganze Weile gedauert. Jetzt aber noch ein bisschen zum Feeling des Multiplayers selber. Ich sag's mal so, ich würde schon behaupten, dass sich das Spielen, das Spielgefühl dadurch verändert. Wir sind jetzt plötzlich zu viert, zumindest in unserem Fall. Die Aufgaben werden aber jetzt nicht irgendwie schwieriger oder so. Entsprechend würde ich behaupten, durch die ganze Spezialisierung und Aufgabenteilung schreitet man schneller im Spiel voran.
Also es sind zwei Sachen. Ich finde, es wird einfacher und es wird schwieriger. Man muss zunächst mal sagen, dass das Spiel so funktioniert, dass alles zentralisiert ist. Also alle teilen sich das Geld zum Beispiel. Es ist vollster Kommunismus.
Mhm.
Der Tag endet erst, wenn der letzte Spieler eingeschlafen ist und so weiter. Und das muss man sich dann ziemlich gut organisieren, dass man das, weil es kann leicht ein Spieler einfach alles Geld ausgeben. Und
ja.
Wobei man ist ja auf vier Spieler beschränkt und somit ist es auch gut möglich, dass man die Kommunikation miteinander hält und so Dinge abspricht.
Aber das Ding ist jetzt, Es ist ja einfacher, weil ja, du kannst dich so spezialisieren. Der eine tut wirklich den ganzen Tag über Fischen gehen und das Geld reinholen. Aber du hast eben auch das, dass die Tage vergehen gnadenlos schnell im Multiplayer. Weil das ist so ein Detail, das man gerne übersieht. Denn im Singleplayer, wann immer man in einem Menü ist oder in einem Dialog mit einem NPC, immer dann bleibt die Zeit stehen. Das summiert sich. Die Tage sind irgendwie gefühlt doppelt so lang im Singleplayer. Es hat auch eine gewisse Einfachheit. Man kann sich alle Zeit der Welt nehmen, um diese Items zu sortieren. Oder wenn man in der Mine ist, in einer gefährlichen Situation voller Monster, man kann sich auch dort die Zeit nehmen, ins Menü zu gehen, zu sortieren, ah, welches Item will ich jetzt benutzen, ah, ich will eine Bombe legen, ah, die habe ich gerade nicht in der Hotbar, muss ich jetzt schnell reinlegen. Und die Monster bewegen sich dann nicht, aber im Multiplayer, da läuft die Zeit einfach, da bleibt sie nie stehen.
Ja.
Und das ist ein beträchtlicher Anstieg der Schwierigkeit.
Okay, ja, das ist halt so ein Kompromiss, den man wohl eingehen will, damit man das realisieren kann, weil irgendwie wäre es auch mühsam, wenn bei allen halt die Zeit stillsteht, während dann einer in einem Menü ist.
Man könnte natürlich die Zeit einfach ein bisschen langsamer vergehen lassen.
Das wäre meine Lösung, dass man einfach sagt, die Zeit läuft etwas langsamer im Multiplayer.
Okay, ja.
Das ist übrigens auch ganz einfach mit Modding möglich, wenn man sich mit den Kollegen beschließt, man will es einfach ein bisschen langsamer laufen lassen.
Dafür ist man halt auch ein bisschen schneller, weil man zu mehrt ist. Dann darf der Tag vielleicht auch gefühlt schneller vorübergehen, weil einer kann dann am Morgen alle Dinge gießen gehen, einer kann gleichzeitig fischen, der andere geht gleichzeitig ins Dorf und der letzte geht gleichzeitig in die Mine. Man kann also auch viel mehr erledigen an einem Tag. Dann darf der schon sich schneller anfühlen, weil sonst ist man ja nach einem halben Jahr schon durch alles durch.
Das stimmt. Und etwas anderes ist noch, der gesamte Story-Aspekt fällt komplett weg, weil keine Chance, eine Cutscene zu schauen. Ich meine, man kann sie schauen, aber die Zeit läuft in Echtzeit. Also bis die dann durch ist, ist unter Umständen der Tag vorbei.
Das stimmt.
Also Story ist nicht wirklich eine Option für Multiplayer. Und ich habe vorher das Spiel eigentlich gar nie gehabt. Also ich habe es gekauft, weil ich mitbekommen habe, dass ihr anderen es spielen wollt zusammen.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, ich mag das nicht, im Multiplayer, ich möchte die Story selbst erleben. Ich habe dann angefangen, das richtig zu suchten im Singleplayer und dort habe ich das dann alles machen können. Aber wenn ihr das Spiel zum ersten Mal macht, macht es zuerst Singleplayer. Geht nicht einfach in den Multiplayer direkt rein, es verliert so viel, so dieser ganze Aspekt.
Ja, ja, also damit wir das korrekt rüberbringen, die Story ist nach wie vor da im Multiplayer, sie ist genau gleich da. Aber sie geht völlig unter.
Aber man kann eben sie nicht wirklich erleben, weil eben alles ist, die Zeit ist immer gegen dich.
Ja.
Es ist ja nicht nur die Story, es ist einfach die Atmosphäre, die Dialoge der NPCs. Ich finde, das ist ein Spiel, wo sehr fest auch von dem lebt.
Ja. Und gewisse, ich nenne es jetzt mal Events, die finden meines Wissens dann auch nur statt, wenn alle vier dahin gehen. Wir hatten das mal mit so einem Mondscheinfest am Meer unten. Da mussten wir dann warten.
Wir haben es, glaube ich, verpasst um eine halbe Stunde oder so.
Ja, wir mussten dann dahin und warten, bis dann der Letzte auch kam. Da kam der Letzte, dann ging es weiter und dann war es zu spät.
Und es gibt die Momente, man will noch kurz schnell zum Schmied irgendwelche Geoden öffnen und die Zeit vergeht halt einfach beim Multiplayer noch so viel schneller, dass man gerade diese halbe Stunde verpasst. Und
ja.
Das ist dann immer ein bisschen nervig. Weil Zeitmanagement ist schon ein Element vom Spiel. Also man muss gewisse Uhrzeiten einhalten, damit man zur rechten Zeit zum Fest geht.
Es ist bewusst ein Element des Spiels, wenn man auch bewusst später so Items bekommt und damit es einfacher wird, sich zu bewegen und so.
Ja. Und man darf sich dann vielleicht auch nicht übernehmen, wenn man mal so zu viert gespielt hat. Kann es sein, dass es dann schwierig wird, das Save-File allein zu spielen? Weil wenn man so schnell wächst, so schnell so viele Aufgaben sich auflädt, kann es für den einen einzelnen Spieler dann stressig sein. Wenn dann zum Beispiel der Tag beginnt und der merkt dann, oh Mist, ich muss ja vom Joey noch das ganze Zeug gießen, wofür ich vorher einen ganzen Tag hatte für diese Arbeiten, ja, dann kann es halt sein, dass man einfach damit alleine schon total beschäftigt ist und dann ausgepowert ist und der Rest fällt dann hinten runter, aber da werden halt noch die Tiere und dann will ich vielleicht noch zum NPC, dann will ich vielleicht noch ins Dorf, dann will ich vielleicht noch in die Mine. Alleine kann man das nicht alles gleichzeitig machen an einem Tag.
Beim Spielen vom Multiplayer habe ich mir überlegt, dass an sich eben diese Arbeitsteilung auch ein bisschen dazu leitet, dass man im Prinzip das Spiel zusammen alleine spielt. Weil wenn man das mit einem Minecraft vergleicht, da ist man doch oft zusammen daran, etwas Kreatives zu machen, zum Beispiel ein Gebäude bauen.
Ja.
Und hier ist es mehr so, ja gut, dann gehe ich in die Mine, du gehst fischen, der andere, der macht die Feldarbeit und noch einer, der hat mit den Tieren zu tun. Mhm. Und so begegnet man sich innerhalb vom Spiel kaum.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, eigentlich macht man wirklich alles alleine und dann zwischendurch so, hey, wie viel Gold haben wir noch, hey, wie viel Eisen haben wir noch und dann abends, hey, ich gehe jetzt schlafen, wo seid ihr, seid ihr auch schon im Bett, kommt, mach mal hinne. Ja, es gibt kein Teamplay.
Ja.
Es gibt auch keine Mechaniken, die neu mit dem Multiplayer hinzugefügt worden sind, die auf Teamplay aufbauen. Es ist eigentlich nur gleichzeitiger Singleplayer.
Und da gibt es schon einige Spiele, wo man ähnliche Dinge macht, wo das dann doch ein bisschen stärker zum Ausdruck kommt. Dummes Beispiel, so diese Survival-Games, da baut man zusammen irgendwelche Gärten, um dann Nahrung zu haben. Und da ist man doch gemeinsam daran beschäftigt, all diese Ressourcen zu sammeln und die dann an den Ort zu bringen und gemeinsam eine Mauer zu bauen und so weiter.
Ja, jetzt wo du sagst, würde ich mir doch irgendwie wünschen, dass da mit einem Patch, und das Spiel wird ja ab und zu gepatcht, das muss man dem Entwickler auch wieder lassen, noch irgendwas in die Richtung dazu käme. Irgendwas, das man nur im Multiplayer erleben kann. Das muss jetzt nicht sein wie A Way Out. Irgendwas, das total drauf ausgelegt ist. Aber irgendwas, das halt Teamplay voraussetzt. Vielleicht ein Fahrzeug, das man nur zu zweit bedienen kann, um damit noch in eine eigene Ebene der Mine zu kommen oder so.
Oder eine auf Multiplayer ausgelegte Mine, wo dann das nur noch wirklich im Multiplayer bewältigbar ist.
Ja, stimmt, gute Idee. Jetzt Multiplayer, wir haben schon immer ein bisschen Modding mal hier und da angeschnitten. Aus dem einen oder anderen Grund funktioniert natürlich auf den Computern besonders gut. Ich werde da auch die hübsch zusammengetragenen besten Mods mal noch verlinken. Butch, du hast dich ein bisschen mehr damit befasst, eigentlich um so gewisse Probleme zu lösen, zu versuchen. Kannst du da vielleicht noch schnell so deine Erfahrungen mitteilen? Was gibt's da?
Also das einfache Modding, wenn man da nicht zu weit gehen will, da gibt es dieses Modding-Tool, das heißt SMAPI oder S-M-A-P-I. Und das ist das Tool, womit man dann eigentlich unterschiedliche Mods lädt. Und schon nur mit dem eigentlichen Grundarsenal von dem Tool kann man einfache Dinge tun, wie zum Beispiel gewisse Ressourcen oder gewisse Items hinzaubern oder irgendwo hin zu teleportieren. Das kann man schon damit tun. Es gibt da eine ganze Reihe von Spielern entwickelten Mods. Ich wollte unter anderem eben das versuchen. Da blieb ich dann aber erfolglos. Eben nur ein Mod, der irgendwie auch nicht so komplett bugfixed ist. Ich wollte das versuchen, ein Spiel so aufzusetzen, dass es eben einen Host gibt, der automatisch mitspielt, wobei dann dieser nicht präsent sein soll. Das nennt sich dann gewissermaßen ein Server-Mod.
Würde dann das nicht aber die eigentliche Spielerzahl auf 3 limitieren?
Nee, weil es gibt auch einen anderen Mod, womit man die Spielerzahl, das Limit eigentlich aufheben kann.
Ah, okay.
Da können ja, dann eigentlich endlos Spieler auf den Server gehen.
Okay.
Wobei das dann auch vielleicht interessant ist oder dann das Spiel komplett breakt.
Und dann gibt's natürlich nebst Vereinfachungen und so weiter noch jede Menge abstruse Mods, also wer irgendwelche Laserschwerter und Star Wars Charaktere haben möchte und so weiter. Auch der wird da fündig. Ich verlinke mal was.
Falls ihr selber nicht eben diese Mühe auf euch nehmen wollt und euch den Mod installieren wollt, Andy hat sich da genervt an meinen Versuchen und er musste dann mit mir das Bug testen und den Mod testen. Und das hat dann schlussendlich eben nicht geklappt mit dem Server. Falls ihr das nicht selber auf euch nehmen wollt, es gibt ein Discord mit einigen Mitgliedern, das heißt Stardew Valley Server, das Discord. Und dort kann man dann eben auf einer gemodden Welt mitspielen, wo es dann bis zu 10 Spieler gleichzeitig sind.
Ja, was Mods betrifft, ich bin immer ein sehr starker Vanilla-Spieler gewesen. Und ich suche auch immer prinzipiell nach solchen Mods, die genau eine einzige Sache korrigieren, die mich nervt und sonst nichts antasten. Aber alle Modder wollen sich eben immer verwirklichen und machen dann ein ganzes Paket. Also Beispiel, ich finde die Mechanik der Schleuder dumm und darum benutze ich die nie, weil das hat Inverted Controls mit der Maus und ich finde, warum müssen die umgekehrt sein? Ich will einen Mod, der nichts anderes macht, als nur diese Controls umkehren, dass sie normal sind. Aber
kann man das
gibt's
nicht.
Es gibt nur einen, der irgendwie ein Paket ist, der das Kampfsystem ändert. Warum gibt's nicht einen Mod, der nur dieses eine Detail verändert? Und das ist irgendwie gefühlt bei allen Spielen so.
Falls ihr eher umgekehrt denkt als Andy und eben dieses eine Art Mod mit ganz vielen Features euch interessieren würde, dann kann ich euch den Mod CGP Cheats Menu empfehlen, weil der ist gleich ins Spiel integriert. Dann kann man auf eine Taste klicken und dann erscheint ein Menü in der Spielgrafik, wo man dann auf verschiedene Buttons klicken kann.
Okay.
Und mit diesen Buttons kann man dann zum Beispiel sich irgendwo hin teleportieren. Und das ist das Schöne, da muss man nicht aus dem Spiel heraus, um irgendwelche Cheats zu aktivieren. Das ist ganz schön integriert, wobei dann eben das Game schnell seinen Spielreiz verliert, wenn man zu fest diese Methoden nutzt.
Ja, absolut. Ich glaube, hier wäre es höchste Zeit, mal die Shownotes zu dieser Episode zu nennen. Du findest die unter gametalk.fm/Stardew Valley Multiplayer im Web oder direkt schon bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Lohnt sich da reinzuschauen. Wie immer findest du da noch weiterführende Links zu Gesagtem, also Interviews, ein Changelog-Update zum Multiplayer, Savefile-Editor, Mods, die Discord-Community, die eben erwähnt wurde und so weiter. So, jetzt hier hinten raus wollen wir zusammenfassend, aber auch mit ein paar neuen Details, ein bisschen die Stärken und Schwächen von Stardew Valley inklusive dem Multiplayer herausheben. Andy, du bist einem gewissen Teil gegenüber ein bisschen kritisch, ne?
Eigentlich, es sind nur so ein bisschen kleine Details, die man noch ein bisschen verbessern könnte. Es ist wirklich so nichts Grosses, eben das, ja, ich finde irgendwie das Kampfsystem mit der Schleuder funktioniert nicht wirklich. Oder es ist einerseits so, dass das Spiel einem nie an die Hand nimmt. Das ist positiv, wenn man sich so ansieht, wie andere Spiele sind. Es ist an sich das beste Game Design, wenn das Tutorial unsichtbar ist, sage ich gern.
Ja.
Aber in diesem Spiel ist es zum Teil so, dass es so unintuitiv ist, dass man ewig nicht drauf kommt, wie gewisse Dinge funktionieren. Also ich habe lange nicht kapiert, wie es funktioniert, dass man diese Schwimmköder da platziert, wo man dann Fische fangen kann.
Aha.
Oder diese Quests, diese Fetch-Quests für die NPCs, manche wollen ja irgendwie bestimmte Items, und da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es die, die wollen einfach ein bestimmtes Item und das ist denen egal wie und das gibst du ihnen als Geschenk und dann ist der Quest vorbei. Aber dann gibt es die, die wollen, dass du jetzt neu ein paar Items sammeln gehst. Die wollen dann irgendwie 40 Kupfer, aber das zählt dann nicht, wenn es aus der Kiste ist. Du musst diese 40 Kupfer ab dem Moment alle in der Mine holen gehen. Und das habe ich eben nicht begriffen. Und dann habe ich da irgendwie versucht, dem Kupfer zu geben und dann hat er sich aufgeregt, dass ich ihm so ein dummes Geschenk gebe.
Eigentlich auch super unlogisch, als würde der irgendwie wissen, wo das Kupfer jetzt herkommt.
Sehr merkwürdig.
Der kann es ja sowieso nicht unterscheiden.
Und das Ding ist eben, wenn du ihn dann ansprichst, wenn du es korrekt in der Mine gesammelt hast, dann musst du es ihm, glaube ich, gar nicht das Geschenk geben, sondern einfach ihn ansprechen, dass du es geschafft hast. Kann auch sein, dass ich es nicht mehr genau weiß. Aber es gab einige solche Sachen, wo ich eine Weile gebraucht habe, bis ich es kapiert habe.
Okay. Wenn man beispielsweise mal eine Vogelscheuche platziert und dann wird vom Gemüse vielleicht trotzdem was gefressen und dann merkt man, warum? Und dann muss man halt irgendwie tiefer reinschauen oder vielleicht sogar im Internet gucken und merkt dann, ja, die Vogelscheuche hat einen fest definierten Radius, in dem sie wirkt und den muss man halt wissen.
Sagt, was der Radius ist.
Ich will da jeweils so, wenn ich das platziere, wir reden da ja von so einem Grid, wir reden von so einem Schachbrett, das der Map unterliegt. Da will ich irgendwas Ausgegrautes, das mir dann direkt schon so den Wirkungskreis anzeigt, wenn ich das Ding hinsetze.
Und das hast du dort eben nicht, sondern du musst bemerken, dass wenn du das Item im Menü mit der Maus drüber fährst, dann gibt's einen Tooltip und da steht, dass der Radius sei ungefähr 8.
Ja. Das sind halt so Details, irgendwo durch auch schön, wenn die vielen Möglichkeiten, die man als Spieler geboten bekommt, nicht gerade erklärt werden. Das schafft auch so ein gewisses Geheimnis, eine gewisse Spannung, was Neues, was, dass man selber entdecken kann, hat auch was für sich.
Ja, wenn man dann so etwas rausfindet, wenn man dann eben rausfindet, was der Lieblingsgegenstand eines bestimmten NPCs ist, dann freut man sich total. Ah, ich kenne die jetzt so gut, ich weiß genau, was die mögen.
Wobei man muss schon sagen, es ist dann so, dass wenn man das wirklich alles ohne Tipps herausfinden will, muss man dann ganz wertvolle, seltene Gegenstände, die man vielleicht einmal im Jahr finden kann, einfach random jemandem schenken und dann doch nicht erfolgreich sein damit.
Das gehört zur Erfahrung und außerdem ist es immer noch nicht so extrem wie so Sachen im Stil von, ah, du musst jetzt, um das Spiel durchspielen zu können, in diese bestimmte Ecke stehen und dort dich auf den Boden kauern und einen bestimmten Rubin im Inventar haben. Oder wie war das? Es ist nicht auf diesem Level.
Ich habe jetzt die Tipps hinter dem Spiel auch nicht allzu nah studiert, aber wenn das Spiel ganz ähnlich ist und auch so gewisse Geheimnisse hat wie Harvest Moon, dann bleibt das einem nicht erspart, dass man diese Tipps nachlesen muss.
Außer eben, du machst es mit mehreren Playthroughs, wie wir das immer gemacht haben bei Harvest
Moon.
Weil
bei Harvest Moon gibt es so Geheimnisse, und das ist ja die Inspiration, da gab es so Geheimnisse, die löst man niemals. Da muss man zum Beispiel wissen, welche 50 komplizierten Schritte innerhalb von 3 Jahren erfüllt werden müssen.
Damit man die Göttin heiraten kann.
Und das hat die Community offenbar selber irgendwie dann entdeckt. Vielleicht gab es auch Hinweise vom Entwickler. Aber zufällig kommt man nicht auf die Idee, genau das in diesen Monaten im richtigen Moment zu tun.
Hier kann man eigentlich auch entgegenhalten, man kann ja nicht scheitern. Das Spiel ist ja nicht schwer. Also wenn man mal was nicht perfekt geschafft hat, wenn man mal nicht super effizient ist, wenn mal was schief geht, dann hat das kaum eine Konsequenz. Ja, vielleicht habe ich weniger Einkommen. Ja, vielleicht kann ich was dann erst später machen. Aber ich kann nicht scheitern. Es gibt gefühlt kein Game Over. Das Spiel ist eigentlich sehr einfach. Der ganze Reiz besteht aus dem eigenen Fortschritt.
Es gibt im Prinzip das Scheitern eines Tages, wenn die Energie auf Null geht und man ohnmächtig wird oder wenn man es nicht schafft, vor 2 Uhr morgens im Bett zu sein, dann kippt man einfach um.
Ja, aber auch dann, was verlierst du? Dann machst du halt dein Zeug am nächsten Tag. Okay, dann hast du vielleicht mal eine Kuh nicht gefüttert, dann hast du vielleicht mal eine Pflanze nicht gegossen. Ja, mein Gott, spielt eigentlich nicht so eine Rolle.
Kann es da so sein, dass man zum Beispiel das Herz von einer Dorfbewohnerin erobern will und wenn man nicht schnell genug ist, wenn man es nicht im 3. Jahr geschafft hat, dann heiratet sie einen der anderen NPCs? Kann das passieren? Weil das ist eben auch eine Form zu scheitern. Man muss da schon ein bisschen sich mit dieser Mechanik auseinandersetzen. Das ist mir damals bei Harvest Moon Network passiert. Also ich habe mich sehr auf diese ökonomische Linie konzentriert und dachte mir dann nach 3 Jahren, jetzt schaue ich mal, wer da noch verfügbar ist. Und da war kaum mehr jemand verheiratet.
In gewissen Harvest Moons bekam man ja auch nach 2 Jahren so quasi eine Abrechnung, so wie gut bist du jetzt geworden. Das war dann eigentlich so das Ende des Spiels. Sowas gibt es hier halt eigentlich auch nicht. Also was ich damit sagen will, es ist ein sehr lockeres, ungestresstes Erlebnis, was ich aber sehr schätze. Es ist so richtig gegen die Strömung von irgendwelchen Dark Souls oder sowas, weil hier kann man einfach mal locker am Abend, sehr ungezwungen, nach einem stressigen Arbeitstag mit Freunden zusammen noch den Eskapismus dieses Stardew Valley genießen und einfach ein bisschen rumklicken, spielen, ein bisschen reden, ein bisschen farmen. Es ist einfach so schön. Es muss ja nicht immer alles hier Challenge und Speedrun oder irgendwie Achievements oder sonst was sein.
Apropos Eskapismus, ich habe da einen Reddit-Beitrag gelesen und fand es einfach noch toll, weil der Entwickler von dem Spiel hat dann auch kommentiert und sich darüber gefreut. Da hat jemand geschrieben, dass sie dieses Spiel auf ihrer Switch gespielt hat, immer wenn sie gerade bei der Chemobehandlung war. Und das geht ja stundenlang und dann kann man eben in so eine Welt eintauchen und vielleicht die ein bisschen schlimmen Umstände dieser Zeit vergessen.
Ja. Es muss nicht immer Postapokalypse sein.
Ja. Und der Entwickler, der hat sich da richtig gefreut in einem Kommentar und sagte ihm nach, dass das für ihn auch wichtig war, dass dieses Spiel auch so ein bisschen Zuflucht sein kann.
Also das muss man wirklich betonen. Also ich sag's nochmal, in der heutigen Zeit hat man so das Gefühl, das einzige erlaubte Setting ist eben Postapokalypse und Dystopie. Wie wär's mal mit etwas Positivem?
Ja.
Nur so zur Abwechslung.
Dem Eric muss man ja wirklich zugute halten. Nebst der ganzen Arbeit, die ihm das Spiel jetzt beschert, ist er doch immer noch sehr aktiv in der Community, auf der Webseite selber oder auch auf Twitter oder dann eben auch auf Reddit, da häufig unter dem Pseudonym Concerned Ape anzutreffen.
Vor allem dem, wenn man sich überlegt, dass er ja wohl einige Millionen damit verdient hat und sich im Sinne eines Notch von Minecraft
nicht unbedingt vergleichbar.
Er könnte, wenn er wollte, sich jetzt da in diesem Saus und Kraus sausen.
Nun zurück nochmal zu den Stärken und Schwächen, was hier natürlich noch angesprochen werden muss, das wird dem Spiel oder wurde dem Spiel auch oft zu Recht nachgesagt, das birgt selbstverständlich einen gewissen Suchtfaktor.
Oh ja.
Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber da erlebt man so richtig dieses, noch ein Tag, nur noch
genau,
morgen
noch
das Ernten, nur noch das Level in der Mine dann und jetzt könnte ich die Kuh kaufen. Okay, jetzt nur noch einen Tag kaufe ich noch die Kuh und dann ist Schluss. Und dann irgendwann guckt man auf die Uhr und denkt man, oh Mist, eigentlich sollte ich schon lange im Bett sein.
Das ist so ein merkwürdiges Phänomen, das ist mir schon damals bei Harvest Moon aufgefallen, auf dem Game Boy Advance. Man kann das nicht weglegen, weil das ist eigentlich komischerweise simulierte Arbeit, aber das macht so richtig Lust, eben noch ein bisschen weiterzumachen.
Ja, der Simulationsaspekt gehört einfach dazu.
Wenn natürlich auch überhaupt nicht irgendwie realistisch, teilweise auch mit Fantasy, Magie-Elementen und so weiter. Aber das ist schon was Komisches. Da könnte man schon fast einen eigenen Podcast mal dazu machen. Warum macht es so viel Spaß, in einem Spiel zu arbeiten?
Irgendwo an sich, jedes Spiel ist Arbeit.
Irgendwie alles kann unterhaltsam gemacht werden in einem Spiel. Meine, müssen wir von den Spielen reden, die Gerichtsfälle jetzt spannend machen?
Oh je.
Ja, also der Joel findet sicher Gerichtsfälle auch so spannend.
Ja, das sind sie.
Objection!
Was man aber noch schnell ansprechen muss, wir haben schon so 2-3 kleinere Bugs erlebt, dann vor allen Dingen auch im Multiplayer. Soundbugs, dass man beispielsweise die Soundeffekte der anderen Spieler hört, als wären es die eigenen. Ja, ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend, wird wahrscheinlich auch bald schon gefixt. Das war es eigentlich schon. Vielleicht ist einer oder so mal rausgefallen, irgendwie Verbindungsabbruch, kann vielleicht auch an der eigenen Leitung liegen, who knows. Also nichts
jetzt mega
Schlimmes.
Ich glaube, da warst
du
nicht dabei. Wir hatten mal noch einen Softlock wegen einem von diesen Events.
Ah,
da wollten
okay.
wir dann diesen Event spielen, sind an den Strand gegangen und da wurde so eine Suppe gekocht.
Aha.
Und es hieß, jeder muss in diese Suppe eine Zutat hineinwerfen.
Ich bin nicht mehr sicher, ob das wirklich ein Softlock war, ob man nicht einfach hätte sagen können, wir machen es jetzt.
Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass ich eine Zutat hineingeworfen habe. Der Fonso hatte eben keine Zutat, weil er immer in der Mine war. Andy hat eine Zutat hineingeworfen. Und der Fonso hat dann jeden Dorfbewohner an dem Strand in diesem Event angesprochen und versuchte, das Event auszulösen oder zu beenden. Und die haben ihm einfach gesagt, wirf eine Zutat in den Topf. Und er hatte halt keine. Und ich hatte auch keine übrig. Und Andy auch nicht. Und das Problem konnten wir dann lösen, weil ich im Hintergrund eben diese Modding-Konsole laufen hatte. Und da konnte ich mir selber eine Zutat geben und die Zutat dann auf Fonso übertragen, also ihm offerieren. Und danach konnte er dann eine Zutat geben. Ohne
also
das wäre das nicht.
Ich mittlerweile, dass es kein Softlock war, dass man es eine Lösung gegeben hätte.
Ja, also ich habe dann gesehen, dass er die Zutat eingeworfen hat und dann ging er zu diesem Bürgermeister, den er schon vorher angesprochen hat. Und dann sagte er, ja, lass uns mal die Suppe kochen.
Okay.
Und danach hieß es ja, die Suppe sei so mittelmäßig.
Mit der mittelmäßigen Suppe würde ich behaupten, machen wir diesen hoffentlich nicht mittelmäßigen Game Talk hier langsam zu. Hier hinten raus noch einmal der Hinweis auf die Shownotes gametalk.fm/StardewValleyMultiplayer oder dann direkt schon bei dir in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Weitere Links hier zu Gesagtem. Dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn du bei gametalk.fm reinschauen würdest. Sehr gerne da auch den Abo-Button klicken, dann bekommst du nämlich immer kostenlos die neueste Episode auf dein Gerät. Würde mich entsprechend freuen, wenn du beim nächsten Mal dann auch wieder reinhörst. Ich bedanke mich selbstverständlich auch hier wieder bei der, ja, sozusagen klassischen Game Talk-Runde hier beim Butch und beim Andy. Vielen Dank für euer Mitwirken.
Ja, immer gern.
Ja, ich bin mal gespannt, ob es dann mal eine Episode zu den Warum arbeiten wir gerne in Videospielen Geschichte gibt.
Ich setze es mir auf die Liste. Dann danke ich natürlich auch dir da draußen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Game Talk dann wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich wie immer viel, viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit dem Multiplayer- oder Singleplayer-Modus von Stardew Valley. Tschüss!
Tschüss!
Ja, ciao!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.